Hallo zusammen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausbautipps. Heute haben wir wirklich was Besonderes für euch, nämlich wir haben mal 5 Planungen rausgesucht für euch, die unter 500.000 Euro liegen dürften. Und das Spannende ist, es sind alles Planungen von Architekten. Man hat ja immer erstmal, ne, wenn man so an Architektenhaus denkt, hat man sofort so im Sinn so die Millionenvilla und alles Mögliche.
Gelegen am Golfplatz oder am
Stadtrand. Oder am schönen See.
Ne? Ganz genau.
Aber dass es eben auch vom Architekt sinnvoll und gut geplante Häuser gibt für einen Preis unter einer gewissen Grenze, also jetzt hier unter 500.000 Euro, das ist was wir jetzt euch mal zeigen wollen. Und dafür haben wir euch, wie gesagt, 5 Grundrisse vorbereitet. Und wir springen jetzt einfach mal in den Laptop und schauen uns die Planungen mal an.
Genau. Und noch ein spannender Punkt dazu, warum machen wir das? Also nicht nur, dass man nach oben schaut und kann jetzt lernen, ob man kriegt auch ein Architektenhaus für 500.000 Euro, zumindest das Haus auf Oberkante Bodenplatte, sondern auch, dass man auch mal in die andere Richtung noch schielt und auf einmal feststellen kann, hey, ich muss ja gar kein Kataloghaus kaufen. Warum? Das Raumprogramm, was hier abgebildet wurde und was von einem Architekten komplett frei geplant wurde, und zwar nach Lichtachsen, nach Sichtachsen, nach der Nachbarbebauung, Hanglage, ja, nein, nach den Himmelsrichtungen, also all diese Dinge, der Verlauf der Sonne, Schattenwurf, da gehen wir nachher nochmal genau drauf ein. Aber all diese Punkte kann man auch in einem Haus für dieses Budget berücksichtigen und kriegt sein eigenes individuell gestaltetes Haus, was zum Beispiel ein klassisches Kataloghaus, die auch eine Daseinsberechtigung haben, aber niemals abliefern kann. Ne? Also es ist ganz oft so, dass wenn man ein klassisches Kataloghaus erstmal nehmen würde, gibt es später einen Grund, wenn man eingezogen ist, warum man sich vielleicht ein bisschen unwohl fühlt. Man kann das gar nicht beschreiben und das ist super ärgerlich, weil man den Fehler auch nicht beheben kann und nicht am nächsten Tag sagt, dann baue ich jetzt einfach ein neues Haus. Ne? Also die Hürden sind dafür viel zu hoch. Und deswegen ist es halt wichtig, möglichst viel richtig zu machen. Und wie man das machen kann, zeigen wir jetzt mal anhand von 5 Beispielen.
Genau, die auch, wie gesagt, gar nicht so teuer sein müssen, dass sie so weit über einem Kataloghaus liegen, dass es nur die Möglichkeit Kataloghaus gibt.
Genau, absolut. Es kann ja sogar sein, dass man sich auch ein Kataloghaus raussucht, was man super toll findet, weil man so ein Raumprogramm da drin wiederfindet. Das hat 180 Quadratmeter. Und man könnte ja auch zum Architekten gehen. Das ist eine Investition so zwischen 6.000 und 10.000 Euro für die ersten 3 Leistungsstufen. Mhm. Und dann kriegt man wirklich das komplette Design vom Haus, also wie es dann 3D auf dem Grundstück draufsteht. Und vielleicht kriegt ihr das ja sogar hin, euer Raumprogramm anstatt mit 180 Quadratmetern mit 175 Quadratmetern umzusetzen. Ja. Ihr habt ein individuelles Haus, wo genau die Punkte berücksichtigt sind, die wir eben schon genannt haben und nachher nochmal im Detail drauf eingehen und habe dann ein besseres und schöneres Haus, was minimal kleiner ist. Man merkt es aber einfach nicht, einfach weil es smart geplant ist und nicht so geplant ist, dass es für das Hausbauunternehmen ideal zu produzieren wäre oder leicht aufzubauen.
Ja, genau. Also springen wir mal rein in die Grundrisse. Also Grundriss Nummer 1. Ein klassisches Einfamilienhaus, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Schon mit so einem asymmetrischen Satteldach, was ganz schönes eigentlich.
Da möchte ich auch schon gleich einwerfen. Ein asymmetrisches Dach findet man bei den Kataloghäusern eher nicht oder ganz selten.
Ganz selten.
Und hier war die Idee des Planers oder des Architekten gewesen, bewusst ein asymmetrisches Dach zu machen, um oben mehr Dachfläche zu generieren, damit man eine größere Photovoltaikanlage installieren kann, um so mehr Ertrag zu erwirtschaften. Das heißt, unterm Strich spart man da im Jahr wahrscheinlich, oder sagen wir es mal auf 30 Jahre, wenn man die jetzt mal nehmen würde, solange man noch mindestens in dem Haus wohnen möchte, spart man irgendwas zwischen 5.000 und 10.000 Euro an Energiekosten, die später auf einen zukommen. Einfach, weil man hier eine smarte Lösung durch den Architekten gefunden hat. Das heißt, der Architekt ist in dem Moment schon bezahlt, wo er auf die Idee kommt, ein asymmetrisches Dach zu machen.
Ja, und wenn man sogar noch eine Stufe höher geht, dann hängt es ja, weil man könnte jetzt auch wieder sagen, okay, Kataloghaus nehme ich halt auch dann mit einem asymmetrischen Satteldach, was es erstmal nicht so wirklich gibt. Aber das wirklich Geniale ist ja hier, dass es ans Grundstück angepasst ist. Mhm. Und dass ich aus dem Grundstück heraus, weil es eine Hanglage ist, wie wir nachher hier auch noch genauer sehen, da es eine Hanglage ist, ergibt sich diese Möglichkeit des asymmetrischen Satteldaches, weil sich es einfach anbietet, hier am Südhang die Dachfläche dann zu maximieren. Und das ist was kein Kataloghaus macht.
Genau, weil diese Dinge halt nicht berücksichtigt wurden und hier ist es eine super smarte Lösung.
Genau. Vielleicht mal ganz kurz den Überblick. Hausgröße 8x10, also wirklich kompakte Grundfläche mit 80 Quadratmetern, sind 122 Quadratmeter Wohnfläche. Mhm. 2 Kinderzimmer, Ankleide, Arbeitszimmer, also alles, was man so braucht. Jetzt hier natürlich mit Keller, weil wir hier eine Hanglage haben. Mhm. Und hier muss man jetzt natürlich der Fairness halber dazu sagen, mit Keller kommt man wahrscheinlich über 500.000 Euro.
Genau, also mit einer Bodenplatte bekäme man es so wahrscheinlich nur abgebildet.
Ja.
Bei einer Hanglage ist es aber oft so, dass es eher Sinn macht, auf jeden Fall mit Keller zu bauen, weil man sonst das Grundstück ausgleichen muss. Man muss ja sonst alles auf eine Fläche bringen und muss dann auch das Grundstück links und rechts mit L-Steinen abfangen. Also das würde super, super teuer und dann kostet die Bodenplatte unterm Strich mehr aufgrund der Baunebenkosten, was draußen am Grundstück passiert, als direkt mit Keller zu bauen.
Genau. Ja. Und deswegen sehen wir natürlich jetzt hier auch im Erdgeschoss keinen Technikraum, weil der eben im Keller untergebracht ist. Hier hätte man aber wahrscheinlich, weil wir hier wirklich einen sehr großen Wohn-Ess-Bereich haben, mit 50 Quadratmetern fast, hätte man sicherlich auch noch Möglichkeiten, hier in dem Bereich irgendwo für den Technikraum noch eine Möglichkeit zu schaffen.
Genau.
Das wäre noch denkbar auf jeden Fall, weil einfach hier schon so viel Fläche noch da ist.
Genau. Es gibt jetzt noch ein Kriterium, dass man sagen kann, also wir sind ja eh große Fenster von Keller zu bauen. Mhm. Haben wir auch schon mehrmals erwähnt, dass es Sinn macht, den an der Quelle zu kaufen, also nicht im Musterhaus, sondern dass man da einiges an Aufschlägen sparen kann, so 5.000 bis 10.000 Euro, wenn man direkt bei den Kellerbay-Anbietern kauft. Und auch da ist ja, da finden wir es auch ein bisschen besser, eher mit Keller zu bauen, anstatt mit Bodenplatte. Warum? Wenn man jetzt nur mit Keller braucht, braucht man ja im Haus auch wieder Kellerersatzräume. Die einfachste Lösung ist erstmal der Technik- und Hauswirtschaftsraum, den man zusammenfasst, aber der in der Regel ja nie die Kellerersatzräume wirklich bieten oder so viel Ersatzraum bieten kann, weil es halt nur ein Raum ist, kein ganzer Keller. Und da gibt es halt Alternativen. Die Bauern sagen, ja, dann lagere ich halt gewisse Dinge aus. Also ich mache mir zum Beispiel eine Gartenhütte und da kommt dann mein Elektrorasenmäher rein und die Elektrofahrräder oder die kommen in die Garage und ich mache die Garage größer. Aber wenn es jetzt im Winter knackig kalt ist, gehen die Akkus kaputt. Das heißt, die müssten eigentlich eh im Haus gelagert werden. So sind zumindest die meisten Herstellervorgaben. Oder selbst ein Eimer Farbe kann man in der Garage nicht lagern, außer die Garage wäre beheizt. Wenn ihr aber eine Garage beheizt, müsste die genauso gut dämmen wie das Haus auch.
Ja, und ihr dürft sie nicht auf die Grundstücksgrenze stellen. Genau,
und ihr dürft sie nicht auf die Grundstücksgrenze stellen, zumindest wenn sie eine gewisse Größe hat. Also ihr dürft eine Garage, wenn die 6 Meter lang ist, direkt an die Grenze zum Nachbarn stellen. Aber wenn ihr jetzt hinten noch einen Raum dran baut, vielleicht für Winterreifen, für Mülltonnen, für Fahrräder und ihr kommt über 9 Meter rüber, müsst ihr wieder 3 Meter einrücken. Deswegen ist das auch da auch noch ein Tipp, eine ganz große Gefahr. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ich plane erstmal selbst, mir Bleistift und Papier, was ja auch erstmal ein guter Ansatz ist, erstmal selbst das Problem lesen zu können. Aber es gibt so viele Probleme im Hintergrund, die dann entstehen, die man nicht auf dem Schirm hat, dass man hinterher dann doch einen Architekten braucht. Und dann kann man auch gleich zum Architekten gehen und sich diese ganze Arbeit sparen. Weil sonst plant ihr ein Haus und auf einmal kann man es so nicht bauen. Ihr kriegt die Baugenehmigung nicht, müsst dann wieder von vorne anfangen und habt ein halbes Jahr verloren. Und die Hauspreise und die Zinsen sind noch weiter gestiegen und insgesamt wird das Projekt teurer. Deswegen hier die Empfehlung für den Fall, dass ein Architekt eine Option für euch sein sollte, dann lieber frühzeitig einspannen als hinterher.
Genau. Weil hinterher ist immer schlechter und hinterher wird es immer teurer. So. Ne?
Genau.
Dauert länger und so weiter. Und deswegen, also hier wurde ja auch nochmal so ein Carport und Raum dahinter geschaffen. Aber das reicht natürlich nicht, um wirklich den Stauraum von dem Keller zu ersetzen in der Hinsicht. Ja. Aber hier gibt es ja einen. Und was wir hier auch sagen können, was mir direkt gut gefallen hat, ist einmal die Lichtachse, ne, dass man wirklich komplett durch den Raum von hier nach draußen schauen kann und auch von der anderen Seite.
Genau, auch da sieht ich sehr, man sehr, sehr gut. Das Smarte, was der Architekt wieder aufgenommen hat, ist, ne, also das Licht kommt oben am Hang rein und wird dann durchs Haus durchgeführt, dass man auch hier unten in dem unteren Bereich auch den Blick ins Tal dann hat und genießen kann. Ne? Auch das ist wieder was. Die klassischen Kataloghäuser gingen nie davon aus, dass das Grundstück an zum Beispiel eine Hanglage hätte, sondern die gehen immer von dem idealen Grundstück aus und das bedeutet, das ist komplett gerade und ihr hättet keine Nachbarn.
Ja, ja. Ganz genau. Was mir auch gut gefällt, ist die L-Form. Die man hier hat, weil dann ist der Wohnbereich oder dieser vielleicht etwas privatere, gemütlichere Bereich schon abgetrennt von dem dann doch eher lauteren Küchenbereich. Ne? Mhm. Also ist eine sehr schöne Lösung. Und auch hier die Treppe gut genutzt, ne? Dass man hier noch so eine Art Speisekammer dann unterbringen kann unter der Treppe oder auch Staubsauger abstellen, Putzmittel und so weiter. Klassiker, genau. Bad hier auch klein gehalten, finde ich auch in Ordnung.
Und auch sehr schön, was man auch noch machen könnte. Der Architekt hat das auch bewusst so geplant, dass man auch flexibel bleiben kann. Also man sieht jetzt zwischen Kochen und Wohnen, könnte man theoretisch von der Treppe rüber auch noch eine Wand quer einziehen. Ja. Genau da, wo Kochen und Wohnen steht. Dann hat man eine gerade durchlaufende Wand, weil es zum Beispiel auch Bauern gibt, die sagen, ich habe es lieber zu wegen den Gerüchen von der Küche. Den einen läuft halt das Wasser im Mund zusammen, die anderen sagen, lieber draußen halten.
Ja.
Und auch da würde dann noch immer die Möglichkeit bestehen, selbst wenn man sich später mal falsch entschieden hätte, da jetzt noch problemlos noch eine Wand reinzuziehen und dann vielleicht eine schöne Flügeltür oder eine Schwingtür oder was auch immer.
Ja, oder wirklich
eine klassische Zimmertür.
Ja, einfach eine normale Tür und zumachen. Also alles möglich mit dieser Planung, aber dafür wieder die Voraussetzung, ne, dass das hier in einer Reihe läuft und nicht versetzt oder sowas.
Genau.
Okay, oben, beziehungsweise das ist der Keller und hier würde dann auch das Arbeitszimmer untergebracht werden, ne, weil es ja auch wieder die Hanglage dann gut ausnutzen kann.
Absolut.
Macht auf jeden Fall Sinn. Machen wir jetzt den, hier. So, dann haben wir noch das
Dachgeschoss.
Zwei Kinderzimmer mit auch 13 Quadratmeter, finde ich guten Schnitt. Ne? Mhm. Man bekommt alles unter, sind so 3 und ein bisschen was mal 4 Meter. Das ist in Ordnung. Also da kann man flexibel stellen. Ne? Ist ja immer wichtig, dass die Räume nicht nur eine gewisse Größe haben, sondern eben auch einen gewissen Schnitt, weil einen sehr schmalen Raum wieder sehr schwierig möblieren kann und dann auch für ein Kind wenig Spielfläche so in der Mitte bleibt. Deswegen so ist es wirklich sehr gut gelöst. Und auch Schlafzimmer finde ich gut gelöst. Na, hier noch mit Ankleide.
Okay, auch schon Luxus, eine Ankleide zu haben.
Ja. Auch schon Luxus, ja.
Na, man könnte noch überlegen, weiß ich aber nicht. Die Flexibilität hätte man auch noch. Man macht die Wand hier doch zu. Und man könnte die Ankleide dann hier vorne durch den Flur dann begehen.
Kann man auch, ja.
Dann würde einer den anderen nicht wecken, wenn der eine vielleicht ein bisschen länger liegen bleiben darf oder muss oder möchte oder wie auch immer. Aber auch das kann man ja im Einzelfall mit dem Architekten besprechen und kann dann entsprechend nochmal die Planung anpassen und sagen, wir hätten es lieber so oder so, weil unsere persönliche Situation so ist.
Ja, absolut. Genau. Und auch hier, ne, halbgewendelte Treppe ist so die effizienteste Treppenform, die es gibt, weil man sieht ja auch, der Flur hier oben mit nur 5 Quadratmetern wird halt enorm klein. Na, also da wirklich sehr, sehr kompakt geplant. Aber nicht verschachtelt, genau.
Und was ich hier auch wieder smart finde, der Architekt hat an der Treppe direkt noch eine große Scheibe mit eingeplant.
Ja.
Es wird wahrscheinlich eine Festverglasung sein oder flügelweise, kann man jetzt hier am Plan nicht erkennen, aber es ist ein relativ großes Fenster, das auch sehr viel Licht übers Treppenhaus in den Flur noch mit reingeflutet wird. Also es ist trotzdem ein sehr heller und großzügiger Raum, obwohl er so kompakt ist. Also.
Genau, und hier hat man ja dann zusätzlich noch ein bisschen Stellfläche. Ne? Mit der Tür muss man hier natürlich aufpassen. Aber hier noch eine Kommode oder so einen kleinen Beistellschrank zu stellen, auf jeden Fall. Oder Kunstwerke.
Auch sehr schön,
man kommt die Treppe hoch und wird
empfangen.
Ja, hat hier die schöne Belichtung, ne, und wird direkt von dem schönen Bild empfangen. Ist auch, auch eine gute Möglichkeit.
Und wer noch schöne Bilder sucht, vielleicht können wir da sogar noch hier einen Link reinsetzen. Auf der Seite von Better Place Architekten gibt es einen kleinen Reiter, der heißt Kunst. Und da sind jetzt, glaube ich, die ersten Bilder hochgeladen, die man sich anschauen kann. Und wenn euch das auch interessieren sollte, einfach mal auf den Link klicken und vorbeischauen.
Ja, also finde ich eine sehr schöne Planung. Wie gesagt, sehr kompakt mit 122 Quadratmeter. Da wird man für das Haus selber wahrscheinlich irgendwo wirklich bei unter 400.000 liegen. Ich tippe mal so 380 bis 400, je nachdem, wie man es eben dann auch ausstattet. Ne?
Hängt auch vom Anbieter ein bisschen mit ab.
Anbieter ab, hängt von der Ausstattung ab. Und dann hat man wirklich, also am besten gefällt mir dieses asymmetrische Satteldach, weil es den Hang einfach ausnutzt.
Ne? Absolut.
Weil es auch optisch zum Hang passt. Also es ist einfach. Das ist das, was ein Architekt, glaube ich, so an diese 5-10% mehr liefert.
Das glaube ich auch.
Zusammen mit Lichtachsen und so weiter, was wir jetzt besprochen haben. Aber das gefällt mir am besten.
Cool.
So, Grundriss Nummer 2 mit Flachdach. Also hier nochmal die Übersicht. 12 x 9 Meter. Also diesmal schon ein bisschen größer. Wohnfläche dann 150 Quadratmeter. Dachterrasse noch mit dabei. Sauna, Büro, Gästezimmer. Ein Kinderzimmer, also hier wieder eine etwas angepasste Planung auf eben wirklich die Situation. Und das ist ja auch so ein Punkt, ne? Viele Standardgrundrisse haben halt erstmal 2 Kinderzimmer.
Genau.
Weil das der normale Standard erstmal ist. Wenn ich jetzt nur ein Kinderzimmer habe, kann ich die Planung
oder auch
schon
nur
wieder ein bisschen anpassen.
Genau, das ist das so. Meistens geht man dann bei den Kataloghäusern hin. So flexibel sind dann die Firmen, die nur über Katalog verkaufen, sagen, dann gebe dem Kinderzimmer einfach einen anderen Namen und schreibe dann Büro rein. Ne?
Ja.
Aber heißt das dann, dass es jetzt
oder
dann
Fitness.
Schon aber heißt das dann, dass es dann schon auf die Bedürfnisse eines Büros angepasst ist? In der Regel dann nicht, sondern dann ist es halt ein Büro in einem Kinderzimmer sozusagen oder was dafür ursprünglich mal ausgelegt war. Deswegen macht es eigentlich viel mehr Sinn, gerade beim Büro, wenn man Homeoffice macht, kommt jetzt immer öfters, dass die Leute meistens 4 von 5 Tagen zu Hause sind.
Ja.
Und dann muss ein Büro auch was anderes können, wie jetzt vielleicht erstmal ein normales Kinderzimmer, was natürlich auch hell sein soll, aber was vielleicht noch nicht darauf ausgelegt ist, dass man sich 8 Stunden am Stück da aufhält, sondern dass das Kind ein bisschen spielt, im besten Fall viel draußen ist und nachts darin schläft.
Ja, absolut, ja. Also auch was Stellfläche für einen Drucker oder sowas angeht, ne? Und
auch
viel
das.
Mehr Steckdosen und alles Mögliche, ist ja eine ganz andere Sache. Und dann kann es bei der Bemusterung auch wieder teuer werden, wenn man gedacht hat, es wäre ein Arbeitszimmer, ist aber gar keins.
Ist aber gar
nicht. Oder ist nicht so ausgestattet.
Genau. Und wenn es jetzt so wäre, dass ihr einen Plan vom Architekten bekommt, wo schon drinsteht, das ist ein Arbeitszimmer, dann weiß später der Bemusterer oder der Ausstatter von der Hausbaufirma, für die ihr euch danach entscheidet, aha, das ist ein Arbeitszimmer, dann machen wir das direkt so, dass da mehr Steckdosen zum Beispiel vorhanden sein müssen oder der oder dass man, weiß ich nicht, dass im Kniestock alles schon vorab so geplant wird, dass man uns Schreibtisch schräg dran stellen kann. Also all das würde dann berücksichtigt.
Genau. So, dann schauen wir uns wieder einmal den Grundriss des Erdgeschosses an. Okay, ich finde es einen guten Bereich hier geplant, ne, dass man wirklich so eine richtige Diele hat, wo man dann auch eine schöne Bank noch zum Schuhe anziehen stellen kann und einfach ein bisschen Platz hat.
Genau, jetzt ist es hier auch sehr leicht möglich, weil wir über ein Haus sprechen, was 150 Quadratmeter hat.
Ja.
Wenn ihr jetzt ein kompakteres Haus hättet und euch wäre eine Garderobe und auch eine Sitzbank wichtig und auch noch ein Gäste-WC, am besten auch im Flurbereich, dass es vom Moor abgetrennt ist, ist es eh wieder eine Challenge, die dann der Architekt lösen müsste, weil das findet man auch ganz, ganz selten in Häusern, die vielleicht in irgendwelchen Prospekten abgebildet sind.
Ja, genau. Hier dann auch nochmal die Arbeitszimmer. Ne? Das ist, glaube ich, auch mit 10 Quadratmetern völlig in Ordnung.
Und auch komplett verglast zur einen Seite. Also man hat ja richtig viel Licht drin.
Ja, ist auch schön. Technikraum, ja, auch gut. Muss man natürlich, wahrscheinlich ist die Lage hier schon optimal geplant. Nehmen wir an, dass die Straße hier vorne dann verläuft. Ne? Dann hätte man hier auch einen kurzen Weg für die Hausanschlüsse. Also das wäre dann auch schon sehr gut geplant.
Eine einläufige Treppe diesmal.
Einläufige Treppe. Hier sieht es jetzt nicht so aus, als wäre der Bereich darunter genutzt. Ne? Könnte man aber vielleicht auch noch machen, wenn hier die Küche ist und dass man hier vielleicht noch eine Speisekammer unterbringt, wäre ja sicherlich möglich, ne? Weil hier das als offene Treppe auszuführen, hat er jetzt wenig.
Genau. Wenig und bei der einläufigen Treppe, vielleicht ist das selbst auch schon passiert, das ist nämlich einer der allerhäufigsten Fehler, den Bauherren machen, wenn man es erstmal versucht, selbst zu zeichnen. Die meisten messen sich dann immer die Treppe irgendwo ab und versuchen die dann in den eigenen Grundriss mit reinzubauen, vergessen aber, dass man unten 1 Meter Antritt braucht und auch oben, wenn man hochgegangen ist, auch wieder 1 Meter Austritt braucht. Ne? Das heißt also, wenn man sich die Treppe ausmisst, und die sind jetzt in dem Fall 4,50 Meter, 5 Meter, braucht man in Wirklichkeit aber 7 Meter Platz. Und es reicht jetzt nicht aus, dass man die Treppe einfach nur zu kopieren in der Größe, wie sie da ist, sondern es muss schon so geplant werden, dass es unten passt. Ne? Das ist dann so, wenn ihr ein Kataloghaus sehen würdet, da ist schon eine einläufige Treppe drin, da könnt ihr euch dann drauf verlassen, dass das auch wirklich so ist. Also da muss man dann keine Angst haben, weil die Häuser wurden schon mal durchgespielt und erprobt.
Außer, wenn ihr jetzt ein Kataloghaus euch anschaut und aber eine höhere Raumhöhe wählen wollt.
Dann gibt es wieder Trouble, das ist so.
Dann gibt es Probleme, weil die Treppe braucht dann eine Stufe mehr.
Genau.
Ne? Weil sie eine höhere Steigung überbrücken muss. Und wenn ihr jetzt nicht eine unbequeme Steigungshöhe haben wollt, dann braucht ihr wieder eine Stufe mehr. Und dann kann es hier unten, stellt euch mal vor, hier müsste jetzt eine Stufe mehr rein. Würde jetzt hier sogar noch platztechnisch funktionieren, nur die Treppe ein bisschen zu entzerren. In vielen Standardgrundrissen aber nicht.
Nee, die sind ja schon darauf optimiert, dass die Firma ihr perfektes Produkt oder ihr vermeintlich perfektes Produkt direkt so abliefern kann und dass sie eben nichts mehr ändern muss. Ne? Das ist so. Also wenn ihr
und dann heißt es aber trotzdem, ihr könnt die Raumhöhe natürlich noch anpassen. Ne? Dass es dann aber mit der Treppe gar nicht mehr so gut funktioniert, das merkt ihr dann erst wieder später.
Genau, und dann müsste wieder umgeplant werden. Ihr habt aber jetzt schon wieder ein Kataloghaus gekauft und unterschrieben und dann entstehen wieder Planungskosten für euch. Und das heißt, da muss eh wieder geplant werden, ihr verliert wieder Zeit und deswegen könnte man eigentlich auch erst direkt zum Architekten gehen. Genau. Ja. Und ich wollte nur noch kurz darauf hinweisen, für den Fall, dass ihr selbst irgendwie das mal probieren solltet mit einem 3D-Planungstool, oder wenn ihr einfach sagt, wir machen das mal mit Millimeterpapier und Bleistift und zeichnen uns mal ein bisschen was auf. Wie gesagt, schwierige Challenge, wenn ihr es aber trotzdem probieren wollt, denkt auf jeden Fall dran, bei einer einläufigen Treppe, ihr habt unten 1 Meter Antritt und oben 1 Meter Austritt. Das muss man hinzuaddieren.
Genau. Ja. Es gibt, glaube ich, mittlerweile auch so eine Checkliste bei A Better Place, die mit der man so den eigenen Grundriss mal prüfen kann.
Genau, wir können die ja vielleicht mit verlinken und einblenden.
Ja. Na, aber dann könnt ihr mal gucken, das sind, glaube ich, 20 Punkte oder sowas, an denen man mal durchgehen kann, wirklich konkret, wie sieht das in meinem Grundriss aus und ist das eher gut gelöst oder schlecht gelöst?
Genau.
Und da könnt ihr mal durchgehen. Also
genau, und dann seht ihr, wurde wirklich an alles gedacht oder haben wir alles berücksichtigt auf das, auf was man achten sollte oder auf das, was auf die Punkte, die ein Architekt berücksichtigen wird, wenn er euch das Haus plant und könnt so praktisch selber checken, okay, wir sind auf dem richtigen Weg, ja oder nein.
Ja.
Genau.
So, dann haben wir hier den Wohnbereich und hier ist auch noch mal was speziell anders. Wir haben jetzt hier den Sofa-Bereich, nenne ich es mal, ne? Der sehr hell gehalten ist. Ne? Ist ja hier alles Fensterfläche im Endeffekt. Und auch sehr nah zur Küche. Also hier hat man nicht wie im Grundriss davor jetzt diese Privatsphäre, ne, beim
Sofa-Bereich. Eine Trennung reingebracht. Oder zumindest, dass die Räume gegliedert sind, ohne getrennt zu sein.
Genau, sondern hier haben wir halt einen großen, sehr stark zusammenhängenden Bereich, was auch gewünscht sein kann.
Absolut.
Ja. Und das ist auch wieder was man mit dem Architekten besprechen kann. Wie möchte man denn diesen Raum wirklich nutzen? Wie möchte man, dass es sich anfühlt? Möchte man so eine Rückzugsmöglichkeit oder ist es einem wirklich lieber, wenn man alles wirklich so kombiniert hat?
Genau. Und noch spannender finde ich sogar die Rückzugsmöglichkeit hier draußen, die Terrasse, wenn man sich die anschaut.
Die ist super.
Weil die ist einmal komplett überdacht. Das heißt, man hat einen geschützten Rückzugsbereich, also wenn man mal draußen sitzt und möchte an der frischen Luft sein und es zieht dann doch ein bisschen zu oder fängt ein bisschen an zu nieseln oder zu regnen, kann man da trotzdem geschützt sitzen bleiben. Man ist auch ein bisschen windgeschützt, weil man in einer Nische drin ist. Und damit aber dann nicht zu viel Licht im Innenraum fehlt, hat der Architekt rund um die Terrasse komplett Glas eingeplant und als kleines Extra sozusagen 2 Ausgänge mit eingeplant. Also man kann einmal praktisch vom Wohnbereich, wo die Couch ist, auf kurzem Weg auf die Terrasse reintreten, als auch vom Essbereich. Also es gibt 2 Möglichkeiten, also finde ich auch super gut gemacht.
Finde ich auch sehr, sehr gut.
Ja. Ich will nicht sagen, kleiner Luxus, aber man könnte auch sagen, eine Tür zu viel bei manchen, die sagen, wir müssen auf den letzten Euro achten. Aber hier finde ich super gut, dass man von der Lauffläche und Bewegungsfläche, die man hat, dass man da zwei Möglichkeiten hat, das zu steuern.
Ja, absolut. Hier auch mit normalen Flügelterrassentüren gelöst. Mhm. Ne? Könnte natürlich hier auch Hebeschiebetüren draus machen und dann noch so ein bisschen eine offenere Situation kreieren, weil man dann halt die Fenster komplett aufschieben kann. Ne? Ja. Auf beiden Seiten, würde aber locker pro Seite 4.000 bis 5.000 Euro mehr kosten. Mhm. Also das muss man halt wissen, dass man dann schnell bei 10.000 Euro mehr Kosten ist. Aber wenn man das wieder will, dann kann das auch eine Investition sein, die natürlich diesen Bereich noch mal ein bisschen schöner macht oder mit dem Innenwohnraum verbindet.
Genau, und aufwertet, warum? Weil dann kann man im Sommer zum Beispiel eine Tür komplett zur Hälfte aufschieben und hat einfach auch am Essplatz praktisch einen Platz, der draußen draußen an der frischen Luft ist, auch wenn man am Esstisch sitzt. Ja. Also finde ich auch super, super gut gelöst.
Ja, ja. Gerade wenn man jetzt hier grillt, ne, und mit mehreren Leuten, wenn man jetzt hier, weiß nicht, 20 Leute zu Gast hat, dann sitzen ein paar hier, ein paar sitzen drin, aber man hat trotzdem diese Verbindung. Also das ist wirklich sehr, sehr gut gelöst.
Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, weil wir das noch angesprochen hatten mit den Schiebetüren, dass die ein bisschen mehr kosten. Viele fragen sich immer, wenn wir das Thema Bemusterung ansprechen oder auch das Thema Ausstattung, was kommt da eigentlich auf mich zu und wie kann ich mich gut vorbereiten? Auch da seht ihr jetzt einen Link, der eingeblendet wird. Das könnt ihr euch auch mal anschauen. Wir haben extra ein Video mal für euch vorbereitet, damit ihr seht, wie kann ich eigentlich entspannt in so eine Bemusterung eingehen, wenn ich mich gut vorbereite? Also was kommen da für Punkte auf mich zu und wie läuft das möglichst stressfrei für mich als Bauherr, damit eben die 2-3 Tage Urlaub, die man da investieren muss, um sein Haus auszustatten, nicht verloren gehen, weil man irgendwie sich 2 Tage nur mit Steckdosen beschäftigt, wo die jetzt hinkommen, sondern ihr lernt da praktisch, wie kann ich mich gut vorbereiten, um dann so ein frei geplantes Architektenhaus später ideal ausstatten zu können.
Genau. So, ja, ist auch ein schöner Baukörper an sich und hat natürlich hier diese Rücksprünge, das ist wirklich eine gute Lösung, wenn man hier eben diesen Bereich dann auf der Terrassenseite.
Ich finde auch die Symmetrie sehr schön, einmal mit der Box und einmal mit dem Carport auf der anderen Seite.
Das stimmt, ja. Einmal Garage, genau, und einmal diese Box hinter dem Carport,
Also ist auch schön, wenn man zum Beispiel im Garten sitzt, ist ja auch wichtig, wenn man auf sein Haus schaut, was will ich dann eigentlich sehen? Ja. Also soll es einfach quadratisch praktisch gut sein oder vielleicht gibt es auch Bauern, denen das überhaupt nicht wichtig ist, auch ein fairer Punkt. Aber es gibt auch Bauern, die sagen, okay, wenn ich irgendwie 20 Meter in meinem Grundstück drin sitze und legt man da noch einen Pool an oder eine schöne Bar am Pool oder was und möchte aufs Haus schauen, kann das ja auch ein Erlebnis sein. Das, finde ich, hat der Architekt hier ganz gut umgesetzt.
Absolut. Und hier haben wir sogar noch Sichtschutz. Mhm. Nicht nur, dass man hier halt noch Mülltonnen und sonst was unterbringen kann, sondern ich habe Sichtschutz und natürlich auch einen gewissen Schallschutz zur Straße, wenn die jetzt vorne rum verläuft. Mhm. Ne?
Genau, auch der Sichtschutz von der Straße aus.
Genau, also Sichtschutz von der Straße aus. Ja. Deswegen finde ich auch gut geplant. Mhm. Also fällt einem auf den ersten Blick vielleicht auch nicht auf, dass das dafür auch dient.
Am Anfang denkst du erstmal, ist ein normales Haus oder so ähnlich, finde ich das bestimmt auch im Katalog. Aber man sieht auch hier schon wieder an den Details, nicht nur an den Boxen, sondern du siehst ja auch an dem Balkongelände zum Beispiel, hat der Architekt direkt mit eingeplant, dass das eingespannte Gläser sind, dass man eben, wenn man schon so futuristisch und modern baut und diesen Kubusstil hat, dass man also nicht irgendwelche kleinen Streben hat, die dann alle 5 Zentimeter nebeneinander stehen und dann vielleicht da ein bisschen Unruhe reinbringen können, sondern auch das Gelände hat er bewusst verglast, damit noch mehr Helligkeit ins Haus reinkommt und man dann auch praktisch von draußen seinen Garten viel mehr erleben kann, als wenn es ein Standardgeländer wäre.
Ja, absolut. So, dann haben wir noch das Obergeschoss, dann eben auch mit der Dachterrasse. Zur Dachterrasse muss man jetzt natürlich preislich sagen, dass man, je nachdem, wie man jetzt diese Dachterrasse ausstattet, also Belag, Geländer, du hast es schon angesprochen, auch hier wieder Schiebetüren eventuell, wenn man das möchte, dann kann es natürlich sein, dass hier auch wieder ein sehr großer Betrag zusammenkommt, der dann natürlich die Gesamtkosten wieder erhöht. Ne?
Genau, also man könnte dann, wie man es eben macht, an den 500.000 Euro kratzen, um es mal so zu sagen.
Genau. Ja. Ja. Ansonsten, längliches Bad gefällt mir auch sehr gut.
Mhm. Bist du der größte Fan
von? Da bin ich wirklich großer Fan von. Weil es ist einer der Räume, die man halt so länglich anlegen kann. Mhm. Warum sollte man es dann nicht tun? Mhm. Und das passt ja dann wieder zu der geradläufigen Treppe. Mhm. Ne? Weil dadurch, ihr merkt es ja hier, der Flur wird sehr lang dadurch und ist jetzt hier auch mit 9 Quadratmetern fast doppelt so groß wie der Flur, den wir davor hatten.
Genau. Und hier ist natürlich die Treppe einiges stylischer und ist beliebter. Liegt ja immer im Auge des Betrachters, was wirklich schön ist. Aber ich sag mal, die Einlaufetage ist bei ganz vielen Bauern sehr beliebt. Man muss aber auch wissen, man braucht ein bisschen mehr Flurfläche. Und diese Vor- und Nachteile kann man natürlich auch mit einem, wenn man sich jetzt schon einen Grundriss rausgesucht hat irgendwo, könnte man die auch mit einem Architekten besprechen und dann sagen, zeichne mir das mal bitte einmal mit der Treppe und einmal mit der Treppe, damit ich mal sehe, wie ist der Unterschied. Ne? Meistens sind die Architekten so fit und gut, die können es dann schnell am Papier machen. Man hat in 5 Minuten gecheckt, was ist eigentlich das für mich Bessere. Aber man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, das zumindest mal durchzuspielen und sein Raumprogramm einmal mit einer geradläufigen Treppe abzubilden oder zum Beispiel mit einer Podesttreppe oder mit einer gewendeten Treppe, wie auch immer.
Ja.
Und was mir hier auch noch auffällt, eben hatten wir die Ankleide direkt ins Schlafzimmer mit angeschlossen. Mhm. Wäre hier auch eine Möglichkeit gewesen. Hier haben aber die Bauherren und die Architekten gemeinsam entschieden, dass man es in dem Fall die Ankleide durch den Flur erreicht, weil es wahrscheinlich den Grund hat, dass der eine länger schlafen darf als der andere.
Ja, sehr wahrscheinlich. Was ich auch sehr gut finde, ist diese zweite Tür. Mhm. Na, da muss man nicht immer hier, wenn ein Kind hier im Zimmer ist, muss es nicht immer den kompletten Weg dann außen rum gehen, sondern man hat halt zwei Türen. Nachteil ist dann, man hat zwei Türen im Bad.
Das ist dann so.
Muss man dann auch beide abschließen, wenn man dann hier Privatsphäre möchte. Aber das ist, trotzdem finde ich es eine gute Lösung, ne, weil der Weg hier sehr kurz gehalten wird für jeweils beide Zimmer.
Genau. Würde man in so einem optimierten Kataloghaus dann nicht finden, weil da schon wieder die Kosten einer zusätzlichen Tür anfallen würden.
Ja.
Aber man sieht ja auch, dass der Architekt dann hier auch im Flurbereich, auch mit den gegenüberliegenden Türen, auch eine gewisse Symmetrie angenommen hat, was vielen Bauern auch wichtig ist. Und genau. Und wenn man trotzdem, ich will mich nicht anmaßen, Architekten zu verbessern, weil er es schon geplant hat, aber vielleicht hat es einen Grund. Man könnte auch noch überlegen, in der Ankleide vielleicht eine innenliegende Schiebetür noch einzubauen, anstatt der Tür, wie sie jetzt da ist.
Hier, oder?
Genau, weil wenn jetzt die Tür offen ist, muss man sie erst schließen, um dann hinten an den Schrank ranzukommen.
Das ist so. Aber hier meinst du dann?
Genau, richtig. Ja. Ja. Und da könnte es aber auch wieder sein, das wissen wir halt, das bekommen wir nicht mit. Wir können euch zwar jetzt Grundrisse zeigen, die unter 500.000 Euro liegen. Wir sind aber nicht dabei, wenn ein Architekt das mit dem Bauern bespricht. Also vielleicht hat es auch einen guten Grund gehabt, sondern ist jetzt nur ein Punkt, wo wir sagen, vielleicht könnte man dann auch was optimieren.
Ja.
Für den Fall, dass ihr auch da schon einen Grundriss hättet von einem Architekten oder aus dem Katalog oder sonst woher, ihr könnt auch gerne den Check machen. Es gibt zum Beispiel auch auf der Seite von der A Better Place eine Grundrissbewertung. Das heißt, man müsste jetzt auch nicht das Rieseninvest machen oder ist ja kein Rieseninvest, aber im Vergleich zu der klassischen Planung, wenn ein Architekt ein Haus designt, kann man auch hingehen und kann da auch einen Grundrissplan einreichen. Und dann wird er eben dann von Architekten und Planern beurteilt. Und da gibt es dann eben auch so Feedback. Und man kann euch sagen, guck mal, plant vielleicht mal mit einer anderen Tür.
Ja.
Stellt den Raum noch mal ein bisschen um oder dreht sogar das Raumkonzept mal von A nach B, weil sich dann wieder ganz andere Möglichkeiten ergeben und ihr unterm Strich vielleicht mehr Raum gewinnen würdet.
Ja, ja. Ganz genau. Genau.
Vielleicht verlinken wir das auch noch gerade und dann haben wir da dann auch einen Haken dran und können schon in den nächsten Grundriss reinspringen oder haben wir in dem
Genau. Was? Nee, ich finde eine schöne Planung, die wird auf jeden Fall an den 500.000 kratzen mit 150 Quadratmetern und natürlich dann auch Flachdach, was ja auch etwas teurer ist. Okay. Und natürlich haben wir hier auch so Spielereien wie dann hier diese wirklich Übereckverglasung. Ne? Mhm. Das sind aber alles möglich. Also hier kann man ja trotzdem auch mit einer normalen Wand bauen.
Genau, also das sind auch noch so Möglichkeiten, das ist auch noch ganz wichtig. Also wenn ihr hier zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier einen Grundriss sehen würdet oder ein Haus, was euch gut gefällt und ihr sagt, ja, 500.000 Euro ist ja super, aber gibt es noch Möglichkeiten, vielleicht bei 480 oder 470 zu landen oder den Preis noch ein bisschen zu steuern. Ein Architekt kann das wieder. Ein Architekt kann wieder sagen, ja, kein Problem, dann machen wir vielleicht nicht eben eine Bodentiefe verglasen, sondern machen die Fenster ein bisschen kleiner, aber immer noch so, dass der Raum hell genug ist und dass man sich wohlfühlt und haben aber dadurch gleich schon wieder 500 Euro gespart. Und das macht man dann bei 10 Fenstern, dann sind es auch schon wieder 5.000 Euro, die man herausgeholt hat. Also ein Architekt, den solltet ihr also nicht nur als Künstler sehen, der euch jetzt euer Traumhaus plant, sondern ihr könnt ihn auch als Steuerungsmodell sehen. Das heißt, ihr könnt sagen, wir wollen so viel ausgeben, wir wollen so viel sparen oder es darf da was extra sein oder uns ist wichtig, Lichtachsen, Sichtachsen, Nachbarbebauung, Flachdach, Satteldach, Kniestockhöhe, whatever. Ne? Man muss das natürlich immer noch mit dem Bebauungsplan abgleichen, da ist er ja auch der Fachmann für, aber ihr könnt ihn auch benutzen, dass er ihn dafür benutzt, dass er das Projekt so steuert, wie ihr es gerne hättet.
Genau.
Und er individuell auf euch eingeht.
Genau. Gut. Sehr gut.
Kommen wir zu Projekt Nummer 3.
Das nächste Haus unter 500.000 Euro vom Architekten frei geplant. Haben wir hier, ich glaube, die 180 Quadratmeter Wohnfläche kommen nicht ganz hin. Ne? Wenn wir mal die Hausgröße uns anschauen, das muss hier ein Fehler sein. Aber die grundlegende Planung, wir schauen es uns gleich an. Hier ist noch so ein ausgebautes Dachgeschoss mit dabei, ne? Mit Gaube. Da kommen wir dann aber gleich nochmal drauf. Aber ich glaube, die wirkliche Wohnfläche ist eher das, was hier wirklich steht, die 140 Quadratmeter. Und dafür haben wir ein Büro, zwei Bäder, zwei Kinderzimmer und eben dann das ausgebaute Dachgeschoss oder nennen wir es mal das ausbaubare Dachgeschoss dann am Ende des Tages. Na, hier auch wieder jetzt klassisches Einfamilienhaus mit Satteldach. Und wenn wir uns mal den Grundriss anschauen, dann sehen wir hier ein bisschen kleiner. So. Ja, hier kommen wir rein. Und dann ist hier eigentlich schon auch wieder genug Platz, ne, für so eine Schuhanziehbank, die immer ganz praktisch ist.
Oder für eine Garderobe oder einen Kleiderschrank oder auch beides sogar.
Genau. Was hier ganz spannend ist, ist, dass der Hauswirtschaftsraum, der Technikraum, ausgelagert ist. Mhm. Na, als extra Raum davor, was man in Standardgrundrissen auch nie sieht.
Das ist ganz, ganz selten.
Ja. Also da werden die eher mit 5 Quadratmetern angegeben und sitzen halt irgendwo verschachtelt drin.
Genau.
weil sich da eh keiner groß mit beschäftigen will. Aber hier, das finde ich, je nach Grundstück kann das wieder eine sehr gute Lösung hier sein. Mhm. Na, diesen Raum hier extra nochmal zu schaffen, weil es dann natürlich auch den Druck vom restlichen Erdgeschoss nimmt. Mhm. Hier kriegt man jetzt noch ein gutes Büro unter. Jetzt hier in der Planung würde ich dann empfehlen, eher eine Wärmepumpe mit Splitgerät zu nehmen, weil wir jetzt halt direkt hier angrenzend das Büro haben, ne, wo man jetzt vielleicht nicht das laute Innengerät direkt nebendran haben möchte.
Genau, wäre ganz schrecklich, man sitzt im Call und hat einen wichtigen Termin und auf einmal brummt's oder vibriert's.
Ja, oder will sich halt wirklich konzentrieren und dann läuft halt da der Ventilator, also das ist ein bisschen, aber das kann man wirklich über die Wahl der Heizung steuern oder der Art der Wärmepumpe steuern.
Genau. Ja. Da nur noch einen Hinweis, gibt manche Fertighausunternehmen, die müssen einfach aufgrund der Größe mit einer Marke zusammenarbeiten, da könnt ihr dann eben nicht wählen, sondern die hat dann eine Standardlautstärke, die einfach so gegeben ist. Für den Fall, dass ihr wissen wollt, wie da ein bisschen flexibler ist, könnt ihr einfach eine Mail schreiben an kontakt@fertighausexperte.com.
Genau, das sind meistens die Massenanbieter, die da nicht so flexibel sind.
Ja. Ne? Aber auch Einzelabfragen kann man auch gerne starten.
Genau. So, dann haben wir hier Dusch-WC, finde ich auch sehr kompakt gehalten.
Ne? Auch kleiner trotzdem noch nicht mit einer
Dusche. Nee, kleiner geht's nicht mehr.
Aber vielleicht war das auch die Aufgabe an den Architekten, das kann ja sein.
Ja.
Ja. Und Tageslicht ist auch noch reingekommen, wird wahrscheinlich Tageslicht eher so ein Oberlichtfenster sein.
Ja, genau. Aber sieht gut aus. Also ist eine wirklich kompakte Planung, aber man hat eine Dusche. Mhm. Und das ist wieder dieses Thema, das könnte man jetzt im Alter, ne, wenn man mal auf einer Ebene wohnen will, komplett sicherlich nutzen. Hier als Schlafzimmer. Und dann hat man hier doch WC und Dusche. Natürlich ein bisschen eng, jetzt Rollstuhl geeignet, eher schwierig. Ne? Mhm. Aber für normales Alter, sage ich jetzt mal, nicht für den schlimmsten Fall im Alter, aber für den normalen Fall, gut geeignet.
Da wird es funktionieren.
Genau. Dann haben wir klassisch den offenen Wohn-Ess-Bereich.
Ist eigentlich auch eine Frage, die man sich auch stellen soll. Ne? Also was soll später mit dem Haus passieren? Also oder wie möchte ich später mal leben?
Ja, absolut.
Und da ist es dann auch wichtig, dass der Architekt genau das berücksichtigt und dass man eine gewisse Flexibilität mitbringt.
Ja. Auch hier wäre wieder die Möglichkeit, unter der Treppe noch den Stauraum zu nutzen, ne, weil wir hier auch direkt die Küche dann wieder angrenzend haben. Also hier, natürlich ist hier die Steigung noch nicht sehr hoch. Ne? Also viel Platz ist, der Platz ist ja dann eher ab hier. Ne? Also müsste man mal schauen, wie man das lösen kann.
Hätte aber so
ein bisschen Stauraum wäre.
Ich hätte eine spannende Idee.
Okay.
Wir machen in dem Bereich vor der Küchenzeile macht man unten einen kleinen Ausschnitt. Und da ist dann der Saugroboter drin, der durchs Haus fährt, wenn man selbst auf Arbeit ist oder nicht zu Hause ist.
Ja.
Und dann kann der da rein und rausfahren und ihr habt eben nicht so eine Stolperfalle, die sonst immer im Flur steht, weil das ist eigentlich immer die unsmarte Lösung. Leute rüsten das nach und haben sich irgendwo ein Haus ausgesucht, lassen das bauen und stellen auf einmal fest, ja, wir wollen ja eigentlich einen Saugroboter. Und dann hat man wieder irgendwo eine Kiste im Flur, stolpert drüber oder.
Ja, und hier vor allem ganz wenig Platz, ne?
Ja, gar
hier
keine
willst
Chance.
Es gar nicht haben.
Ne? Und du willst es ja auch nicht im Bereich Wohnen oder Essen haben, willst auf so ein blinkendes, rundes Ding gucken, sondern du willst ja eigentlich, dass das irgendwo verschwindet. Und das wäre zum Beispiel eine ideale Gelegenheit, unter der Treppe zu sagen, die Wand ist geschlossen und dann haben wir unten eine kleine Nische drin, die ist dann 50 cm oder 60 cm breit, 10 oder 15 cm hoch, da befindet sich auch die Ladestation drin und das Ding fährt raus, wenn keiner zu Hause ist, dockt wieder an, lädt sich auf und wartet dann, um irgendwann wieder losfahren zu dürfen, wenn ihr das Freizeichen dafür gebt.
Ja, finde ich gut. Speisekammer könnte man auch noch hier unterbringen, wenn man denn wollte, dass man hier die Treppe eben zumacht und dann hier nochmal die Möglichkeit hat, weil ja der Weg zur Küche jetzt auch nicht sehr weit ist.
Genau.
Ja. Genau. Sonst Wohn-Ess-Bereich ganz klassisch, ne? Auch hier wieder mit einer L-Form, also hier wieder der ruhigere Bereich, auch ohne Fenster, also eignet sich schon fast für ein Kino, Kinoerlebnis, ne? Wenn man hier jetzt noch zumachen wollen würde.
Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das die Anforderungen von den Bauherren waren, weil Architekten ja gerne hell und großzügig planen.
Ja.
Und wenn es dann mal so ist, dass es eher ein kompaktes Fenster ist, weiß man schon, dass es ein Bauherrenwunsch, der bestimmt einen guten Grund hat.
Ja, garantiert. Okay, dann im Obergeschoss sehen wir zwei Kinderzimmer, auch exakt gleich groß. Das ist auch super deutsch, oder? 1509. Ihr kriegt beide 15,09 Quadratmeter Kinderzimmer.
Genau, also hier sieht man wieder, das war wahrscheinlich ein Architekt gewesen, der es wieder super genau nimmt.
Ja.
Auch da für euch noch die Info. Wir haben das jetzt hier einfach mal abgefilmt von den A Better Place Architekten, wo ihr euch ja auch verschiedene Architekten aussuchen könnt, um zu gucken, wer welcher Typ passt am besten zu mir. Die stellen sich dann ja auch in verschiedene Grundrissshows dann mal vor. Und es gibt da Leute, die stehen auf eher das Künstlerische, andere stehen auf Zahlen, Daten, Fakten. Das war dann vielleicht ein Architekt gewesen, der genau das den Bauern geliefert hat, weil das gewünscht war. Aber ich hätte auch mit 15 Quadratmeter leben können.
Ja, ganz genau. Genau, hier haben wir, das finde ich auch ganz interessant kombiniert, weil das Zimmer ist schon recht klein für ein Schlafzimmer, ne, mit knapp 12 Quadratmetern. Mhm. Aber dadurch, dass diese Ankleide hier direkt offen noch mit dran ist, finde ich das eigentlich auch ganz gut gelöst. Und ich finde eigentlich, so Ankleiden, wenn man es schön macht, sind die auch wirklich sowas, wo man auch drauf gucken kann. Also absolut, was jetzt nicht versteckt werden muss hinter
einer Tür. Genau, ich würde da keine Ankleide nehmen, die jetzt offene Schränke hat, was man ja öfters schon mal sieht. Ja. Oder weil gerade ein großes schwedisches Möbelhaus gerade Lieferprobleme hat mit den Türen. Dann guckt man halt drauf, dann ist es vielleicht nicht so schön, wenn man im Bett liegt. Aber wenn es, sag ich mal, ein schönes geschlossenes System ist oder hat sogar vielleicht, ohne jetzt zu übertreiben, ein leichtes Muster oder eine leichte Form, die es mitbringt, warum
nicht? Ja, oder auch noch eine schöne Beleuchtung hier in der Ecke, was dann schon noch eine schöne Atmosphäre machen kann.
Genau, man kann sie auch schön in Szene setzen. Auch hier werden sich vielleicht wieder viele gefragt haben, warum hat der Architekt denn keine Schränke mit eingeplant, oben auf der Kopf Seite der Ankleide. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Bauern gesagt haben, sie hätten in der Ankleide gerne einen großen Spiegel, einen Ganzkörperspiegel. Das ist sehr vielen Leuten wichtig, damit sie auch ihr Gesamtoutfit sehen und nicht nur im Bad ab Oberkörper.
Ja, ganz genau. Und würde hier auch gut platziert werden können. Mhm. Auch hätte man natürliches Licht noch hier auf der Achse. Mhm. Also das ist wirklich gut. Bad auch kompakt gehalten. Mhm. Finde ich auch ganz gut. Die Wanne, ja, ist wahrscheinlich gewünscht. Ne?
Ja. Ist vielleicht auch nur aus dem Zeichenmodell herausgewählt.
Ja.
Ich würde wahrscheinlich eher eine rundere Form nehmen, aber vielleicht ist das einfach so eine Vorgabe von dem Planungstool, das wissen wir
nicht. Oder man stellt sie auch hier hin, dann hat man vielleicht beim Baden noch den Ausblick, ne? Mhm. Und die Dusche vielleicht eher an die Seite. Das kann man sich ja alles überlegen.
Genau, das ist ja wieder das Schöne, dass man, wenn man eben kein Kataloghaus kauft, dass man mit dem Architekten vorher noch besprechen kann, wie es für einen persönlich am wichtigsten ist.
Genau. Und hier immer noch der super Spartipp, statt zwei Waschbecken ein großes nehmen.
Genau.
Kostet weniger und hat nahe dasselbe.
Genau. Ergebnis. Und dann eine Sache möchte ich gerade auch noch ein paar darauf hinweisen. Und dann gibt es natürlich auch Bauherren, die auch individuelle Bedürfnisse haben. Und dann gibt es zum Beispiel welche, die sagen, mir reicht eine klassische Fußbodenheizung nicht. Und deswegen sieht man hier, behaupte ich mal, man sieht neben den Waschbecken, seht ihr noch, dass es noch ein relativ großes Feld oder eine Wand, die noch frei ist. Da kommt dann garantiert, weil die Bauern gesagt haben, uns ist vielleicht ein bisschen kälter als anderen Bauherren. Da kommt garantiert noch ein Handtuchheizkörper hin, dass man die Handtücher zum Trocknen draufhängen kann und um das Bad nochmal zusätzlich aufzuheizen, wenn einem vielleicht nicht die Standard nach DIN, glaube ich, sind es 21 Grad oder 22 Grad ausreichen, sondern wenn man sagt, ich möchte standardmäßig im Bad 23 oder 24 oder sogar 25 Grad haben, dann wäre das eine tolle Möglichkeit. Und auch das wurde dann in dem Fall durch den Architekten hier berücksichtigt.
Mhm. Ja, sehr gut. Könnte man hier wahrscheinlich auch noch unterbringen, wenn man hier eine richtige Wand draus machen würde. Ne? Mhm. Hier ist, glaube ich, jetzt nur so eine brüstungshohe Wand. Mhm. Aber da gibt es ja wirklich die Möglichkeiten, weil das Bad bietet den Platz einfach.
Ja.
Okay, von außen wirklich einfach unscheinbares, klassisches Einfamilienhaus, das dann doch auf den zweiten Blick besser geplant ist, als es von außen wirkt.
Ne? Mhm, genau.
Also wirklich sehr schlicht, aber wenn man dann reinguckt, sehr viele Punkte drin.
Genau, also hier kann ich mir gut vorstellen, dass die Anforderung der Bauherren an den Architekten war, das erstmal ganz, ganz einfach und simpel abzubilden, dass es sich wirklich erstmal nur um den Baukörper dreht und dass man erstmal gar nicht auf das Umfeld mit eingeht, weil das vielleicht irgendwas von dem Haus an sich verzerren könnte. Und die Bauern wollten wahrscheinlich ein ganz klassisches Haus haben mit klassischen Formen.
Ja, ohne vielleicht das auch durch einen Bebauungsplan vorgegeben.
Auch das kann sein, ja.
Genau.
Genau. Trotzdem ist es aber in der Regel so, wenn ihr mit einem Architekten plant, die achten logischerweise auf so Dinge auch wie Nachbarbebauung, auf das Grundstück selbst, können vielleicht auch schon ein, zwei Tipps dazu geben, wie arbeitet man mit Bepflanzung, damit dann ein Haus vielleicht auch nicht zu alleine steht. Und jetzt sieht man es ja hier unten, kommen wir schon zu dem nächsten Teil.
Genau,
da der Architekt das macht.
Das Dachgeschoss nochmal anschauen. Ja, finde ich das ja auch sehr, sehr gut. Ne?
Also das bringt hier einen schönen Break rein. Also man hat am Anfang den Eindruck vielleicht, dass das Haus ein bisschen lang ist oder kirchturmmäßig.
Ja.
Und jetzt sieht man aber, wenn die Arbeit des Architekten vollendet ist, mit Vorsprüngen, mit Rückspringen, man sieht das den Technikraum von neben der Haustür, hat dadurch auch wieder eine Nische geschaffen, dass auch wenn es mal regnet und man mal ein bisschen zieht, dass man trotzdem einen leicht geschützten Bereich hat und man kann auch trockenen Fußes weiter rübergehen zum Carport.
Ja.
Hat er das super, super gut gemacht.
Ja, finde ich auch super gelöst. Und wie du sagst, dadurch wird jetzt dieses unscheinbare Haus schon wieder zu einer sehr smarten Lösung.
Absolut, das ist ein klassisches Architektenhaus, wie man sich vorstellt, nur man glaubt halt nicht, kostet 500.000 Euro, wie es hier ist, sondern hat dann wahrscheinlich, würde man glauben, das fängt bei 750.000 Euro an.
Ja, und da wir jetzt nochmal über den Preis sprechen, sind wir hier jetzt natürlich bei diesem Studioausbau. Hier kommt es jetzt sehr drauf an, ne, ob und wie viel man da gleich macht. Mhm. Ne, also wenn man jetzt das Haus ohne diesen Ausbau hier oben nutzen würde, dann sind wir auf jeden Fall unter 500.000.
Absolut, ja. Und da kommt es genau drauf an, wie weit treibt man es. Soll es wirklich oben ein bisschen Studio sein? Oder
auch braucht mit dieser
man
auch noch, Gaube.
Ne? Genau, oder braucht man noch eine Fußbodenheizung zusätzlich, ja oder nein? Oder reicht ein Heizkörper, wenn man eh nur einmal die Woche da oben ist, wenn überhaupt?
Ja, genau. Na, und das ist natürlich so ein bisschen der Punkt, will ich das gleich mitmachen? Mache ich das später irgendwann selber? Brauche ich die Fläche gleich oder nicht? Mhm. Und je nachdem, wie man hier halt auch ausstattet, kommt man halt über die 500.000 Euro oder nicht.
Genau.
Ja, und auch mit dieser Gaube muss man sich natürlich überlegen, wenn man jetzt sagt, man braucht den Raum eigentlich nicht wirklich, weil
könnte man auf die Gaube verzichten.
Könnte man
auf die Gaube verzichten. Genau. Und das ist eigentlich auch noch die allereinfachste Lösung jetzt noch ganz zum Schluss. Warum? Wir sind schon ein bisschen über der Zeit drüber. Wir haben schon wieder die nächsten Termine. Flo muss gleich noch einen Vertrag prüfen. Ich muss schon seit einer Stunde auf Baustelle sein. Wir haben euch 5 Architektenhäuser versprochen. Das waren jetzt erstmal 3 Stück. Die anderen machen wir aber noch. Es kommt dann nochmal ein zweites Video, weil wir glauben, es ist eh ein spannendes Thema. Und für euch ist als Botschaft eigentlich noch super wichtig. Ihr könnt natürlich auch ganz anders an Architekten rantreten. Ihr müsst gar nicht sagen, wir haben da ein Raumprogramm oder wir haben da ein Haus gefunden, was uns gut gefällt. Macht das mal so ähnlich oder passt an den Bebauungsplan ran, sondern ihr könnt auch an Architekten reingehen und sagen, ich habe ein Budget von 500.000 Euro, wir haben den Raumbedarf, versuchen uns das bestmöglich umzusetzen. Mhm. Und dann entscheidet sich danach, ob das Wohnzimmer dann 18, 20 oder 25 Quadratmeter, die Kinderzimmer, ob die mit 13 oder 14 Quadratmeter ausreichen oder ob es vielleicht sogar 16 oder 17 werden können. Also ihr könnt, wie gesagt, das ist das Schöne, wenn man mit einem Architekten plant. A, es wird gar nicht so teuer, wie man erstmal denkt oder als man denkt. Und dann das andere ist, ihr könnt auch ein Budget vorgeben. Ne? Wir empfehlen ja immer, das im Musterhaus erstmal nicht zu machen, weil dann gewisse Dinge aus Schubladen rausgezogen werden, die man vielleicht gar nicht will. Aber hier fangt ihr wirklich auf dem weißen Papier an und könnt sagen, okay, ich möchte das und das haben und das ist mein Budget und mach mir da die für mich beste Lösung.
Genau. Ja, das ist eine super Möglichkeit.
Genau, und zwar unter allen Kriterien, die wichtig sind, halt wie eben schon erwähnt, nicht nur der Bebauungsplan, sondern Lichtachsen, Sichtachsen, Nachbarbebauung, Himmelsrichtung, die Zufahrt, die Erschließung, die Grundstücksbegebenheiten. Also gibt es unglaublich viele Punkte, die man dann individuell auf euch abstimmen kann.
Genau. Super. Ja, jetzt haben wir 3 Stück geschafft.
Genau.
Wir machen auf jeden Fall mal noch eine Episode, weil wir haben ja noch ein paar mehr allein für die Episode jetzt rausgesucht und wir kriegen ja auch immer wieder neue mit. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Episode fandet. Fandet ihr das hilfreich etc.? Dann machen wir da gerne mehr zu diesem Thema, auch mal andere Preiskategorien. Und ich glaube, das gibt einem nochmal so ein bisschen mehr Gefühl dafür, diese Verbindung Preis zu Architektur und Hausgröße etc. Dann kann man das ein bisschen mehr einschätzen und auch für die eigene Planung, glaube ich, wieder was mitnehmen.
Genau. Und auch wenn ihr sagt, wir interessieren uns noch für andere Haustypen. Also wir haben jetzt, glaube ich, ein asymmetrisches Dach, ein Satteldach und ein Flachdach gehabt, was schon mal eine relativ große Bandbreite abdeckt. Aber es gibt auch Bauhändler draußen, die dann vielleicht sagen, macht doch mal ein Modulhaus, macht doch mal ein Kompakthaus, macht mal ein Bungalow. Also schreibt es gerne in die Kommentare rein, wo wir merken, da ist relativ viel Feedback von euch und das würde euch mal interessieren. Oder Häuser bis 600.000 Euro oder vielleicht auch Architektenhäuser als Ausbauhäuser bis 350 oder bis 400.000 Euro wäre vielleicht auch mal eine Möglichkeit. Ja. Dann würden wir unser nächstes Video, weil jetzt die Zeit wirklich super, super knapp wird und wir gleich los müssen, dann würden wir das bei den nächsten Videos dann genauso machen, wie ihr das gerne hättet, beziehungsweise wo die meisten uns Feedback gegeben haben und sagen, das hätten wir gerne. Also versprochen, wir machen eine zweite Folge und dann noch mehr mit Grundrissen, also einmal mit mehr Zeit und mit mehr Grundrissen, die ihr gerne hättet.
Genau. Bis nächstes Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.